brothers and sisters.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Andacht des Bildungswesens der Kirche für junge Erwachsene willkommen. Wir haben uns im Marriott Center auf dem Campus der Brigham Young Universität in Provo, Utah, sowie in Pfahlzentren und Institutsgebäuden in zahlreichen Ländern versammelt. Ich bin John Livingston, Präsident des JE-Pfahles Orem 2. Wir heißen Elder J. E. Jensen von der Präsidentschaft der 70er willkommen und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Abend begleitet. Elder Jensen wird später noch als der heutige Sprecher vorgestellt. Wir sind dankbar, dass auch weitere Generalautoritäten und Gebiets-70er sowie Mitglieder des Bildungsausschusses und Vertreter der Hochschulen heute hier sind. Außerdem freuen wir uns, auf dem Podium weitere Administratoren von CES und Seminar und Institut sowie Präsidenten von JAE-Pfählen aus dem Utah Valley und von Pfählen für verheiratete Studenten in Provo mit ihren Frauen begrüßen zu dürfen. Diese Andacht wird über Satellit und das Internet an die jungen Erwachsenen in Nordamerika und in vielen weiteren Teilen der Welt übertragen. Sie wird für die Ausstrahlung und den späteren weltweiten Vertrieb in mehrere Sprachen übersetzt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass am Sonntag, dem 4. März 2012, Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel bei der Andacht sprechen wird. Zachary Zwallen hat uns mit einem Vorspiel an der Orgel erfreut und begleitet nun alle Anwesenden beim Gesang. Wir bitten alle Anwesenden, das Anfangslied »Hoch auf des Berges Höhen« zu singen, Nummer 4 im Deutschen Gesangbuch. Die Leitung hat Tessara J. Lamb. Das Anfangsgebet spricht dann Alexander J. Jensen. Nach dem Gebet singt der Institutschor aus Orem »O wie lieblich war der Morgen«. Es dirigiert Alan T. Saunders, die Begleitung übernimmt Edward Poston.
Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen und aus deinem Evangelium lernen können. Vater im Himmel, bitte segne die Missionare, dass sie diejenigen finden, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen. Wir bitten dich auch, dass dein Geist heute bei uns sein möge und dass er uns trösten und uns allen bestätigen möge, was wir heute erfahren. Himmlischer Vater, wir lieben dich und bitten dich um dies alles im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank dem guten Institutschor. Nach Elder Jensens Worten singt der Chor »Liebe umgibt mich hier«. Es dirigiert Gerald F. Simon. Die Begleitung übernimmt Melinda Martin. Das Schlussgebet spricht dann Corbin H. Carlson. Ich freue mich, Ihnen jetzt den heutigen Sprecher anzukündigen, Elder J. E. Jensen. Elder Jensen gehört derzeit der Präsidentschaft der 70er an und war zuvor in Gebietspräsidentschaften in Mittel- und Südamerika sowie in weiteren Gebieten in den USA und in Kanada tätig. Elder Jensen wurde am 6. Juni 1992 ins zweite Kollegium der 70er der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage berufen und ist seitdem vollzeitig für die Kirche tätig. Er wurde am 1. April 1995 ins erste Kollegium der 70er berufen. Vor seiner Berufung als 70er erfüllte er eine Vollzeitmission im Gebiet Texas und New Mexico, wo er unter der spanisch sprechenden Bevölkerung tätig war. Für das Bildungswesen der Kirche war er Seminarlehrer, verfasste er Lehrmaterial und schulte angehende Seminarlehrer. Von 1975 bis 1978 war er Präsident der Kolumbien-Mission Cali. Nach seiner Mission arbeitete er erneut für das Bildungswesen der Kirche und leitete dort die Abteilung Lehrplan. Außerdem war er eine Zeit lang Schulungsleiter in der Missionsabteilung und Direktor der Kirche für die Koordinierung der Heiligen Schriften. Elder Jensen machte seinen Bachelor- und Masterabschluss an der Brigham Young-Universität und erwarb dort zudem einen Doktortitel. Er wurde in Mapleton in Utah als 6. von 10 Kindern geboren. Er ist mit Lona Lee Child verheiratet. Die beiden haben 6 Kinder. Elder Jensen.
Thank you, Alex, our grandson.
Ich danke unserem Enkelsohn Alex für das schöne Anfangsgebet. Meine Frau und ich freuen uns, bei Ihnen zu sein. Ich danke dem Chor von ganzem Herzen nicht nur dafür, wie er gesungen hat, sondern auch dafür, was er gesungen hat. Die Lieder der Kirche laden den Geist ein, schaffen eine andächtige Atmosphäre und künden von der Lehre des Reiches. Meine heutige Aufgabe stimmt mich sehr demütig. Ich habe gebetet und bete weiterhin darum, dass der Heilige Geist unser Lehrer sein möge, wie auch Alex gebetet hat. Meine Botschaft heißt die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, eine Formulierung aus dem Buch Lehre und Bündnisse. Gott wird euch durch seinen Heiligen Geist, ja, durch die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, Erkenntnis geben, die vom Anfang der Welt an bis heute nicht offenbart worden ist. Einige Gedanken mögen Ihnen aus meiner Generalkonferenzansprache vom Oktober 2010 vertraut sein. Da mir für meine heutige Botschaft mehr Zeit zur Verfügung steht, will ich sie ausführlicher beleuchten. Die Bedeutung des Heiligen Geistes und die unaussprechliche Gabe, die er verkörpert, lassen sich an zwei Begebenheiten veranschaulichen, von denen jeder auf ihre Weise aussagekräftig ist. Die erste Begebenheit stammt aus dem Buch Mormon und die zweite hat sich in der Geschichte der Kirche zugetragen. Als Jesus Christus die Menschen aus dem Buch Mormon besuchte, lehrte er sie, segnete ihre Kinder, führte das Abendmahl ein und verließ sie wieder. Die Leute gingen nach Hause und bemühten sich die ganze Nacht, andere dafür zu gewinnen, sich ebenfalls an dem Ort zu versammeln, wo er sich am folgenden Tag zeigen wollte. Wegen der großen Anzahl teilten die 12 Jünger die Versammelten in 12 Gruppen ein, um ihnen weiterzugeben, was der Erretter ihnen am Vortag erläutert hatte, und dann beteten sie. Aus all dem, worum sie hätten beten können, wählten sie das, was sie am meisten wünschten. Und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Sie verwiesen dadurch mit einem Nachdruck auf den Heiligen Geist und seine Bedeutung, wie es in den Heiligen Schriften einzigartig ist. Im Anschluss an ihr Gebet und als Antwort auf ihr Flehen taufte Nephi die Jünger, wonach der Heilige Geist auf sie fiel, und sie wurden vom Heiligen Geist und von Feuer erfüllt. Sie empfingen ein unwiderlegbares Zeugnis von ihm. Dann erschien ihnen der Erretter. Und es begab sich, Jesus ging eine kleine Strecke hinweg von ihnen und beugte sich zur Erde nieder und er sprach: Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist denen gegeben hast, die ich erwählt habe. Vater, ich bitte dich, du wolltest den Heiligen Geist all denen geben, die an ihre Worte glauben werden. Ich kenne keine Schriftstelle, die besser zum Ausdruck bringt, welche Bedeutung der Erretter dem Heiligen Geist beimisst. Die zweite Begebenheit entnehmen wir den Worten von Präsident Brigham Young. Die Heiligen hielten sich in Winter Quarters auf und traten Vorbereitungen, um im Frühling in den Westen zu ziehen. Joseph Smith war da schon über 2,5 Jahre tot. Präsident Young hatte eine Vision, einen Traum, in welchem er mit dem Propheten Joseph Smith sprach. Achten Sie nun beim Zuhören bitte darauf, wie häufig er die Bedeutung des Geistes des Herrn betont. Ich zitiere: Bruder Joseph, die Brüder haben ein großes Verlangen danach, die Grundsätze der Siegelung zu verstehen. Wenn du einen Rat für mich hast, will ich ihn gern annehmen. Joseph Smith kam auf mich zu und sagte mit ernsthaftem und doch freundlichem Gesichtsausdruck: Sag den Brüdern, sie sollen demütig und glaubenstreu sein und darauf achten, den Geist des Herrn bei sich zu behalten. Er wird sie schon recht führen. Sie sollen sich hüten, sich von der sanften, leisen Stimme abzuwenden, denn sie lehrt sie, was sie tun und wohin sie gehen sollen. Sie bringt die Frucht des Reiches hervor. Sag den Brüdern, sie sollen im Herzen immer offen dafür sein, sich überzeugen zu lassen, damit sie innerlich bereit sind, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn er zu ihnen kommt. Sie können den Geist des Herrn von allen anderen Geistern unterscheiden. Er wird ihrer Seele Frieden und Freude zuflüstern. Er wird Böswilligkeit, Hass, Hader und alles Schlechte aus ihrem Herzen entfernen, und ihr ganzes Bestreben wird sein, Gutes zu tun, rechtschaffen zu sein und das Reich Gottes zu errichten. Sag den Brüdern, wenn sie dem Geist des Herrn folgen, können sie nicht fehlgehen. Sag den Leuten unbedingt, sie sollen den Geist des Herrn bei sich behalten. Denn dann werden sie sich in derselben Ordnung wiederfinden wie beim Vater im Himmel, ehe sie auf die Welt kamen. Unser Vater im Himmel hat der Menschheit eine Ordnung gegeben. Daraufhin zeigte mir Joseph die Struktur, wie sie am Anfang bestand. Ich kann sie nicht beschreiben, aber ich habe sie gesehen. Ich sah auch, wo das Priestertum von der Erde genommen wurde und wie es zusammengefügt werden muss, damit eine vollkommene Kette von Vater Adam bis zu seinem entferntesten Nachkommen entsteht. Noch einmal sagte Joseph: Sag den Leuten, sie sollen unbedingt den Geist des Herrn bei sich behalten. Er wird sie schon recht führen. Zitat Ende. Dieser Bericht unterstreicht nicht nur die Bedeutung des Heiligen Geistes und wie wichtig es ist, seinen Einfluss zu suchen. Er rief mir auch einige Grundsätze und Wahrheiten in Erinnerung. Der Geist des Herrn möchte Ordnung herbeiführen, insbesondere möchte er durch die heilige Handlung der Siegelung im Tempel eine ewige Familie zusammenordnen. Der Widersacher trachtet nach Unordnung und Zerstörung, insbesondere in der Familie, wie man es heute an Abtreibungen, Scheidungen und gleichgeschlechtlichen Ehen sieht. Ich habe mich auch gefragt, ob nicht die zunehmende Unsitte ihrer Altersgruppe, eine Eheschließung hinauszuzögern, zur Auflösung der Familie beiträgt. Ich erhielt als Antwort auf die Frage Offenbarung und Erkenntnis durch die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, wie es bei Offenbarung oft der Fall ist. Aus diesen beiden Begebenheiten schließe ich, dass der Heilige Geist das Entscheidende ist und dass wir mit allem Eifer nach seiner Begleitung, seiner Führung und seinen Gaben streben sollten, einer wirklich unaussprechlichen Gabe. Ich möchte mich nun auf drei Themen konzentrieren. Erstens die Aufgaben des Heiligen Geistes, zweitens unter welchen Voraussetzungen man den Heiligen Geist empfängt und drittens wie man Führung durch den Heiligen Geist erkennt. Der Heilige Geist wird bisweilen als der Geist, besser der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist des Herrn oder der Tröster bezeichnet. Der Heilige Geist hat bestimmte Aufgaben oder Zuständigkeiten. Ich greife vier heraus. Aufgabe Nummer 1: Er gibt vom Vater und vom Sohn Zeugnis und offenbart sie. Erstens offenbart oder bezeugt der Heilige Geist den Vater und den Sohn. Das habe ich als Kind schon erlebt, obwohl ich es damals nicht in Worte fassen konnte. Ich wuchs im Glauben an Gott auf, in einer wunderbaren Familie, die der Kirche angehört. Ich ließ mich taufen und empfing den Heiligen Geist, als ich 8 Jahre alt war. Ich habe die Existenz des Vaters und des Sohnes nie in Frage gestellt. Vielmehr waren sie in unserer Familie voll und ganz akzeptiert. Sie wurden verehrt. Wir glaubten an sie. Das zeigte sich in regelmäßigem Familiengebet, im Innehalten vor jedem Tischgebet, im Familienabend, in Schriftenlesungen, vor allem im Buch Mormon, im Kirchgang, im Halten der Gebote und in allem anderen, was wir als Heilige der letzten Tage so machen. Ich selbst konnte mich den Schriften nicht so zuwenden, dass ich die Lehre hätte verkünden können, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes bestehe darin, Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus zu offenbaren. Aber ganz gewiss begriff ich diesen Grundsatz aus dem Glauben heraus. Während meiner Mission begann ich mit täglichem Schriftstudium. Meine Kenntnis der Heiligen Schriften, mein Zeugnis und mein Glaube an Gott und seinen Sohn Jesus Christus wurden durch göttliche Lehre, geistige Erlebnisse und persönliche Offenbarungen gestärkt. Ich weiß aus eigener Erkenntnis, dass diese Worte des Erretters wahr sind. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und von mir. Und der Vater gibt den Menschenkindern den Heiligen Geist um meinetwillen. Aufgabe Nummer 2, er bezeugt alle Wahrheit. Der Heilige Geist offenbart die Wahrheit von allem. Aufrichtigen Wahrheitssuchern, die das Buch Mormon lesen und beten und mit wirklicher Herzensabsicht nachsinnen, um seine Wahrhaftigkeit zu erkennen, ist verheißen, dass sie wissen werden, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes können sie von allem wissen, ob es wahr ist. Alma forderte die von den Tsuramiten ausgestoßenen Armen auf, mit seinen Worten einen Versuch zu machen. Er erklärte ihnen insbesondere, wenn Wahrheit in ein empfängliches Herz gepflanzt werde, fange sie an, in eurer Brust zu schwellen. Und wenn ihr dieses Schwellen spürt, so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen, es muss notwendigerweise so sein, dass dies ein gutes Samenkorn oder Wort ist, oder dass das Wort gut ist. Daraus ergaben sich drei Möglichkeiten, wie sie die Wahrheit erkennen konnten. Erstens, es fängt an, meine Seele zu erweitern. Das äußert sich bei einem aufrichtigen Wahrheitssucher in Tränen, einem Seufzer, einem Kopfnicken oder einer anderen Geste und zeigt, dass ihm der Heilige Geist wahre Worte ins Herz gepflanzt hat. Zweitens, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten. Das äußert sich in Bemerkungen wie, das klingt vernünftig oder das habe ich schon immer geglaubt oder in Fragen wie, meinen Sie etwa? Drittens, es fängt an, mir köstlich zu sein. Das äußert sich beispielsweise darin, dass ein Interessent einwirft, erzählen Sie doch bitte noch mehr darüber oder was haben Sie gesagt, wo Ihre Kirche ist oder möchten Sie nicht ein wenig bleiben und noch mehr dazu sagen? Das bedeutet, jemand ist hungrig und möchte mehr. Das Zeugnis Brigham Youngs belegt, dass dem so ist. Ich zitiere, wenn man mir alles an Talent, Feingefühl, Weisheit und Kultiviertheit auf dieser Welt mit dem Buch Mormon zugeschickt hätte und es mit erlesenster irdischer Redegewandtheit für wahr erklärt und versucht hätte, es mit Bildung und weltlicher Weisheit zu beweisen, so wäre es für mich wie Rauch gewesen, der aufsteigt und sich in Luft auflöst. Doch als mir ein Mann gegenüberstand, der nicht redegewandt war und nicht begabt, öffentliche Reden zu halten, der nur sagen konnte, ich weiß durch die Macht des Heiligen Geistes, dass das Buch Mormon wahr ist und dass Joseph Smith ein Prophet des Herrn ist, da erleuchtete der Heilige Geist, der von diesem Menschen ausging, mein Verständnis. Und Licht, Herrlichkeit und Unsterblichkeit entfalteten sich vor mir. Davon war ich umgeben, davon war ich erfüllt und ich wusste, dass das Zeugnis dieses Mannes wahr war. Aufgabe Nummer 3, er heiligt. Das englische Wort für heiligen, sanctify, kommt vom lateinischen sanctificare, das sich zusammensetzt aus sanctus, heilig, und facere, machen, tun. Es bedeutet also heilig machen. In unserem kirchlichen Sprachgebrauch bedeutet es schlicht und einfach reinigen oder frei von Sünde machen. Eine zentrale Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums. Das Evangelium ist natürlich Gottes Plan der Errettung, möglich gemacht durch das Sühnopfer Jesu Christi und enthält die ewigen Wahrheiten oder Gesetze, Bündnisse und Verordnungen, die die Menschen brauchen, um in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Die heiligende Aufgabe des Heiligen Geistes spielt eine Rolle im Zusammenhang mit 3. Nephi 27, Vers 13 bis 20, wo der Erretter sein Evangelium definiert und bezeichnenderweise mit den Worten schließt, kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir, und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Der Heilige Geist heiligt. Durch seine Verdienste und durch das unbegrenzte Sühnopfer können wir makellos, sauber und rein dastehen. In den verschiedenen Berufungen, in denen ich als Richter in Israel Priestertumsschlüssel innehatte, vor allem als Bischof, war ich Zeuge dieser reinigenden, heiligenden Macht des Heiligen Geistes. Ein Erlebnis, dessen Merkmale charakteristisch sind, sticht dabei allerdings hervor. Eines Sonntagmorgens wollte ein junger Mann, Anfang 20, mit mir, seinem Bischof, sprechen. In der Woche hatten seine Freundin und er ihren Gefühlen und ihrer Leidenschaft gestattet, über die vom Herrn gesetzten Grenzen hinauszugehen. Ich hörte mit einem Gebet im Herzen zu. Wir lasen miteinander ein paar Schriftstellen und Worte neuzeitlicher Propheten. Ich gab ihm ein paar Leseaufträge, verhängte ein paar angemessene Auflagen im Hinblick auf seine Mitgliedsrechte, legte neue Gesprächstermine fest und kniete mich dann mit ihm zum Gebet hin. Bei jedem folgenden Termin berichtete er mir über sein Schriftstudium, besonders im Buch Mormon. An die Stelle von Seelenqual in seinem Gesicht und seinem Verhalten traten der Glaube an Gott und seinen Sohn, Hoffnung und Optimismus, ein fester Wille und ein Herzenswandel. Allmählich machte er geistig Fortschritt. Vom Geist geleitet hob ich, nachdem gebührend Zeit verstrichen war, die über ihn verhängten Auflagen wieder auf und gestattete ihm, vom Abendmahl zu nehmen. Als ich während der Abendmahlsversammlung auf dem Podium saß, fiel mein Blick auf ihn, als zuerst das Brot und dann das Wasser in seiner Reihe gereicht wurden. Ich konnte ein heiligendes Licht, Frieden und Vergebung erkennen. Da kamen mir die Worte des Erretters in den Sinn, die er an Joseph Smith und Oliver Cowdery gerichtet hatte, als sie am Abendmahl teilgenommen hatten. Siehe, eure Sünden sind euch vergeben. Ihr seid rein vor mir. Darum hebt euer Haupt empor und freut euch. Genau wie Joseph Smith und Oliver Cowdery empfing auch dieser junge Mann die Vergebung seiner Sünden durch Feuer und den Heiligen Geist. Nicht nur dieser junge Mann hat die heiligende Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Auch Sie und ich können diese Freiheit von Sünde Sabbat für Sabbat für Sabbat erleben. Aufgabe Nummer 4, der Lehrer. Über das Lehren und Lernen lässt sich vieles sagen, doch ich möchte es ganz einfach zusammenfassen. Der Heilige Geist ist der wahre Lehrer. In den 10 Versen Lehre und Bündnisse 50, Vers 13 bis 22 sind die Verse mit den ungeraden Zahlen Fragen und die mit den geraden Zahlen die Antworten des Herrn. Wenn ich nun Vers 13 und 14 lese, achten Sie bitte auf zwei Punkte und ihre Auswirkung. Darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage: Wozu seid ihr ordiniert worden? Dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu lehren. Er ist der wahre Lehrer. Es ist nicht meine Aufgabe, einen Stoff durchzunehmen oder mit der Lektion fertig zu werden. Als Priestertumsträger soll ich vielmehr predigen, lehren, auslegen, ermahnen, warnen und vom Geist bewegt einladen. Meine Aufgabe ist es, ein Werkzeug zu sein und ein Klima zu schaffen, in dem der Geist auf die göttliche Weise mitwirken kann, die in Vers 22 in Abschnitt 50 beschrieben wird. Darum verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander, und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Nephi schloss seine Aufzeichnungen und beschrieb seine Unzulänglichkeiten genauso wie seine zutreffende Auffassung von der Aufgabe des Heiligen Geistes. Nun aber kann ich, Nephi, nicht alles niederschreiben, was unter meinem Volk gelehrt worden ist. Auch bin ich nicht so mächtig im Schreiben wie im Sprechen. Denn wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen Geistes es den Menschenkindern ans Herz. Beachten Sie die Präposition ans, nicht ins. Wegen unserer Entscheidungsfreiheit trägt er es uns ans Herz. Wenn wir ihn einladen, wird er es uns ins Herz tragen, wie es im Buch Offenbarung steht. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Ich bezeuge ihn, dass er noch weitere wichtige Zuständigkeiten oder Aufgaben hat. Er ist der Tröster. Er zügelt oder hemmt, er führt, er warnt und er weist zu Recht. Ich lade Sie ein, sich selbst damit zu befassen. Ich spreche nun darüber, unter welchen Voraussetzungen man den Heiligen Geist empfängt. Die Voraussetzungen oder Anforderungen, den Heiligen Geist zu empfangen, sind denkbar einfach. Ich möchte nur drei erwähnen. Erstens, den Wunsch, wozu für mich bitten, suchen und anklopfen gehört. Zweitens, die Würdigkeit. Und drittens, Wachsamkeit, geistig wie körperlich. Die Worte wünschen, bitten, suchen und anklopfen stehen in den Heiligen Schriften oft beieinander. Sie sind grundlegend dafür, dass man den Heiligen Geist und seine unaussprechliche Gabe empfangen kann. Alma sagte, dass Gott den Menschen gemäß ihrem Wunsch gewährt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Worte in Abschnitt 11 im Buch Lehre und Bündnisse lenken, eine Offenbarung des Herrn an Hiram Smith. Das Wort Wünschen und verwandte Wörter erscheinen 8-mal. Eine der bekanntesten und wohl am häufigsten zitierten Stellen ist Vers 21. Hier werden Trachten, Wünschen, das Wort und der Geist zusammengebracht. Daraus ergibt sich die Macht Gottes. Trachte nicht danach, mein Wort zu verkünden, sondern trachte zuerst danach, mein Wort zu erlangen. Und dann wird deine Zunge gelöst werden. Dann, wenn du wünschst, wirst du meinen Geist und mein Wort haben, ja, die Macht Gottes, um Menschen zu überzeugen. Nun zur Würdigkeit. Um die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes zu haben, müssen wir die Gebote halten. Ich glaube, Sie wissen, welche Übel den Heiligen Geist betrüben, und ich werde sie jetzt nicht erwähnen. Ein Satz aus meinem patriarchalischen Segen war mir eine Richtschnur. Jay, halte deinen Körper frei von Versuchungen und Übeln, die auftauchen werden. Lebe ein reines, gutes Leben, denn der Geist des himmlischen Vaters wohnt nur in einem reinen Leib. Er wohnt nicht in einem unreinen Leib. Diesen Gedanken fand ich im Buch Mormon bestätigt. Der Geist des Herrn bewahrte sie nicht mehr. Ja, er hatte sich von ihnen zurückgezogen, weil der Geist des Herrn nicht in unheiligen Tempeln wohnt. Wachsamkeit, körperlich und geistig. Wir leben in einer sehr betriebsamen Welt, in der vieles nach unserer Zeit und Aufmerksamkeit heischt. Es ist Absicht, dass wir auf Pünktlichkeit bei Versammlungen achten, besonders bei der Abendmahlsversammlung, um dem Vorspiel zu lauschen, um uns auf geistige Erlebnisse vorzubereiten und um Offenbarung zu empfangen. Wir fasten, wir beten, wir sinnen nach, wir gehen zum Tempel und wir lernen, gute Zuhörer und Beobachter zu sein. Präsident Joseph F. Smith gab ein Beispiel für körperliche und geistige Wachsamkeit, als er die Offenbarung empfing, die wir als Vision von der Erlösung der Toten bezeichnen. Sie steht in Lehre und Bündnisse, Abschnitt 138. Am 3. Oktober des Jahres 1918 saß ich in meinem Zimmer und sann über die Schriften nach und überdachte das große sühnende Opfer, das der Sohn Gottes für die Erlösung der Welt vollbracht hatte. Ich sehe Präsident Smith vor mir, wie er auf einem Stuhl sitzt, wahrscheinlich einem Holzstuhl, vor ihm auf dem Tisch die Schriften, zusammen mit Stift und Papier. Er lag nicht auf einer Couch oder regelte sich in einem Sessel. Präsident David O. McKay machte anhand der Geschichte des Sohnes von Bischof John Wells, einem ehemaligen Mitglied der präsidierenden Bischofschaft, deutlich, wie wichtig es ist, geistig und körperlich wachsam zu sein. Der Sohn war bei einem Zugunglück umgekommen. Einige Wochen nach der Beerdigung hielt sich seine Mutter gerade zu Hause auf. Sie betrauerte seinen Tod, war aber geistig und körperlich wachsam. Da erschien ihr der Sohn und sagte, als er gewahr wurde, dass er in der Geisterwelt sei, habe er zuerst seinen Vater erreichen wollen, es aber nicht gekonnt. Er sagte, sein Vater sei in seinem Amt viel zu beschäftigt. In vielen unserer Schulungsversammlungen mit Generalautoritäten haben uns Präsidenten der Kirche und Apostel darauf aufmerksam gemacht, dass wir mit dem Werk des Herrn nicht so beschäftigt sein sollten, dass geistige Eindrücke uns nicht mehr erreichen. Es fällt mir schwer zu erklären, wie man geistige Führung und Leitung und geistige Eingebung erkennt. Es handelt sich um persönliche Erlebnisse, die oft auf den einzelnen und die gerade beschriebenen Umstände zugeschnitten sind. Es gibt jedoch ein paar Grundmuster, die ich selbst erlebt habe und von anderen erfahren habe. Eines davon ist, Frieden im Sinn zu haben. Der Herr erteilte einem strauchelnden Oliver Cowdery eine machtvolle Lektion, als er ihn daran erinnerte: Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Ich glaube, dass der Friede im Sinn eine der verbreitetsten Methoden ist, wie man Führung durch den Heiligen Geist erkennen kann. Synonyme für Frieden sind Heiterkeit, Ruhe, Ausgeglichenheit und Stille. Gegensätze dazu sind Verwirrung, Angst, Verstörtheit, Unruhe und Unausgeglichenheit. Wir benutzen manchmal die Worte, dabei fühle ich mich nicht wohl oder dabei habe ich kein gutes Gefühl. Diese Gefühle haben ihren Ursprung im nächsten Grundsatz, Verstand und Herz. Ja, siehe, ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Nun siehe, dies ist der Geist der Offenbarung. Ich weiß von der ersten Präsidentschaft und vom Kollegium der Zwölf und aus eigener Erfahrung, dass Offenbarungen, die den Verstand ansprechen, oft bestimmte Worte, Begriffe, ja sogar Sätze enthalten, während Offenbarungen an das Herz sich allgemein in friedevollen Gefühlen äußern. Die Schilderungen aus dem Leben von Enos zeigen dies anschaulich. In Vers 3 und 9 seines Berichts werden solche Gefühle so beschrieben. Freude war mir tief ins Herz gedrungen und in mir wurde der Wunsch wach. In Vers 5 und 10 finden sich vollständige Sätze, die eingeleitet werden mit: Eine Stimme erging an mich. Und da erging die Stimme des Herrn abermals an meinen Sinn, nämlich, und dann geht der Satz weiter. Wie das Herz Gefühle empfängt und der Verstand Gedanken, geht einprägsam aus diesen Worten an Hiram Smith hervor, wiederum in Abschnitt 11. Ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Und dann wirst du wissen oder infolgedessen wirst du alles wissen, was auch immer du von mir begehrst. Außerdem müssen wir alles mit dem Verstand durcharbeiten. Eine oft zitierte Schriftstelle dazu, wie man Offenbarung und Eingebung vom Heiligen Geist erkennt, ist Lehre und Bündnisse 9, Vers 7 bis 9. Du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten, dann musst du mich fragen, ob es recht ist, und wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Wenn es aber nicht recht ist, wirst du keine solchen Gefühle haben, sondern du wirst eine Gedankenstarre haben. Elder Dallin H. Oaks gab den klugen Hinweis, dass jemand sehr darauf bedacht sein mag, sich vom Geist des Herrn leiten zu lassen, dieses Verlangen aber dahin ausarten lässt, dass er sich in allem und jedem leiten lassen will. Das Verlangen, sich vom Herrn leiten zu lassen, ist sicher als Stärke anzusehen, aber gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass der himmlische Vater viele Entscheidungen uns selbst überlässt. Wir müssen eine Sachlage mit dem Verstand durcharbeiten. Der Verstand ist ja schließlich auch etwas, was uns der Schöpfer geschenkt hat. Anschließend können wir um Weisung bitten und müssen dann auch danach handeln. Wenn uns keine Antwort zuteil wird, müssen wir so handeln, wie wir es für richtig halten. Elder Oaks sagt weiter: Wer in Bereichen, die der Herr uns selbst überlassen hat, immer wieder um Weisung bittet, der bildet sich schließlich entweder eine Antwort ein oder er erhält seine Antwort von der falschen Seite. Zitat Ende. Und Präsident Boyd K. Packer gab diesen klugen Rat: Geistiges lässt sich nicht erzwingen. Begriffe wie zwingen, nötigen, drängen, treiben oder fordern passen nicht zu unserem besonderen Verhältnis zum Geist. Man kann den Geist genauso wenig zu einer Reaktion zwingen, wie man eine Bohne zwingen kann zu keimen oder ein Küken vorzeitig aus dem Ei zu schlüpfen. Man kann ein Klima schaffen, in dem das Wachstum begünstigt wird, nähren und pflegen. Aber man kann das Wachstum nicht erzwingen, sondern muss abwarten. Zitat Ende. Das Brennen im Herzen, der Satz aus Abschnitt 9. Was das Brennen im Herzen angeht, so wurde ich mit mehreren anderen zurückgekehrten Missionspräsidenten einmal in einen Ausschuss berufen, der herausfinden sollte, wie man die Missionsarbeit verbessern könne. Ein Vorschlag sollte den Missionaren helfen, das Brennen im Herzen, wie in Lehre und Bündnisse 9, Vers 7 bis 9 gerade erwähnt, selbst zu erleben und zu erkennen. Der Ausschussvorsitzende, ein Mitglied des ersten Kollegiums der 70er und ehemaliger Missionspräsident, erzählte von einem Erlebnis mit einem Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel, das eine Mission bereiste. Während der Reise sprach dieser großartige Missionspräsident über die Bedeutung dieser drei Verse. Nach der Versammlung und auf dem Weg zur nächsten erklärte das Mitglied der 12, er wisse aus jahrelanger Erfahrung, dass es Mitglieder gibt, die meinen, es sei ihnen selbst nach reichlich Fasten und Beten nicht gelungen, eine Offenbarung durch Brennen im Herzen zu empfangen. Sie hatten nicht verstanden, dass das Brennen im Herzen nichts mit einem Heizwert zu tun hat, sondern mit der Intensität des Gefühls, dem bereits erwähnten inneren Frieden und dem Gefühl im Herzen. Darin mag so mancher eine Verbindung zu den Bekehrten im Buch Mormon erkennen, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden, und sie wussten es nicht. In einer Offenbarung an Hiram Smith finden wir vier Methoden, wie man die Führung durch den Geist erkennt. Setze dein Vertrauen in jenen Geist, der erstens dazu führt, Gutes zu tun, ja, zweitens gerecht zu handeln, drittens demütig zu wandeln und viertens rechtschaffen zu richten. Und dies ist mein Geist. Präsident Gordon B. Hinckley fragte einmal, wie können wir das Geistige erkennen? Woran erkennen wir, ob etwas von Gott kommt? An den Früchten. Wenn es zu Wachstum und Fortschritt führt, wenn es zu Glauben und Zeugnis führt, wenn es zu besseren Vorgehensweisen führt, wenn es zu Frömmigkeit führt, dann kommt es von Gott. Wenn es uns herabzieht, wenn es in Finsternis führt, wenn es uns verwirrt und uns Sorge bereitet, wenn es zu Unglauben führt, dann kommt es vom Teufel. Noch ein Punkt. Ein bestimmtes Thema kann unsere Gedanken beanspruchen oder ständig schwer auf uns lasten. Diese Wahrheit aus dem Brief Joseph Smiths über die Taufe für die Toten zeigt eine weitere Methode auf, wie der Geist zu uns spricht. Ich zitiere, dieses Thema scheint meine Gedanken zu beanspruchen und meine Gefühle am stärksten zu beeindrucken. Zitat Ende. Eindrücke, die so lange bei uns verbleiben, bis wir handeln, sind Wirklichkeit und heilig. Als ich über die Kolumbien-Mission Cali präsidierte, las ich einmal abends nach 22 Uhr noch in den Heiligen Schriften. Plötzlich kam mir der Gedanke, ich solle einen Missionar anrufen. Ich hatte ihn erst kurz zuvor interviewt, wusste, dass er ein paar Probleme hatte und schob den Gedanken daher beiseite. Der Eindruck kam wieder und ich kam ihm auch dieses Mal nicht nach, aus denselben Gründen. Er kam ein drittes Mal und endlich erkannte ich diesen Eindruck als das, was er war und rief an. Sein Mitarbeiter war im Bett und nahm ab. Ich verlangte nach dem Missionar, den ich sprechen sollte. Er sagte, er sei nicht in seinem Bett. Legen Sie den Hörer hin und suchen Sie ihn, sagte ich. Er befand sich auf der anderen Seite des Innenhofs im Gespräch mit einer jungen Frau, die an dem Tag eingezogen war. Am nächsten Tag bezogen die beiden Missionare eine andere Wohnung. Zum Abschluss möchte ich eine wichtige Erfahrung und einen klugen Rat von Präsident Wilford Woodruff anführen. Er berichtete, dass ihm bei seinen Reisen Joseph Smith, Brigham Young und andere frühe Führer der Kirche erschienen seien. Einmal erschienen ihm Brigham Young und sagte, wie es Wilford Woodruff zitierte, als wir unser Ziel erreichten, fragte ich Präsident Young, ob er uns predigen wolle. Er sagte, nein, ich habe mein Zeugnis im Fleisch vollendet. Ich spreche nicht mehr zu diesem Volk. Aber, so sagte er, ich bin gekommen, um dich zu sehen, um über dich zu wachen und zu erfahren, wie es dem Volk der Kirche geht. Dann sagte er, lehre die Mitglieder und befolge diesen Rat auch selbst, dass sie sich anstrengen und so leben müssen, dass sie den Heiligen Geist empfangen können. Denn ohne ihn kann man das Reich Gottes nicht aufbauen. Ohne den Geist Gottes läuft man Gefahr, in der Finsternis zu wandeln. Und man läuft Gefahr, seine Berufung als Apostel und Ältester in der Kirche und dem Reich Gottes nicht zu erfüllen. Ich bete demütig darum, dass Sie ernsthafter danach verlangen, der unaussprechlichen Gabe des Heiligen Geistes würdig zu sein, dass Sie seine Eingebung erkennen und Ihre diesbezüglichen Fähigkeiten zunehmen, dass Sie, wie es in Abschnitt 101 heißt, ruhig sein und wissen mögen und durch den Heiligen Geist den Vater und den Sohn erkennen und dass sie sich dankbar zeigen für ihn und für seine Führung. Denn Dankbarkeit zu zeigen, lädt den Geist noch stärker ein. Durch die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes weiß ich, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung und das Buch Mormon der Schlussstein unserer Religion ist. Ich weiß, dass der Vater und der Sohn leben. Sie sind Wirklichkeit. Ich wiederhole, sie sind Wirklichkeit. Der Heilige Geist bezeugt alle Wahrheit. Er heiligt und er lehrt. Wir werden heute von lebenden Propheten, Sehern und Offenbarern, wahren Aposteln des Herrn Jesus Christus geführt. Diese 15 Männer werden durch die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes geführt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, am Ende dieser Versammlung kommen wir voller Dankbarkeit zu dir, dass wir beisammen sein und deinen Geist verspüren durften. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, Elder Jensen zuzuhören und bitten darum, dass wir Wege finden mögen, diesen Geist häufiger zu empfangen. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, deinem Reich in diesen letzten Tagen anzugehören und bitten dich, die Missionare zu denen zu führen, die nach Wahrheit suchen. Wir lieben dich sehr und sind dankbar für deinen Sohn und sein Sühnopfer und alles, was er für uns gegeben hat. Um all dies bitten wir demütig im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.